So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Agenturensohn. Ich muss immer noch lachen über diesen neuen Namen, ist echt ganz lustig. Zur mittlerweile vierten Folge. Und wie ihr hört, hört es sich anders an. Ich habe ein neues Mikrofon und habe auch sonst mal ein bisschen an meinem Setup gearbeitet. Und wie ihr auch hört, hört sich das auch extrem gut an jetzt. Das liegt auch an meiner Raumakustik. Und genau darum soll es heute in dieser Folge ein bisschen gehen. Wenn du da draußen gerade erst mit einem Podcast anfängst oder selbst wenn du jetzt ein Tonstudio aufbaust, die, sage ich mal, Kriterien sind da eigentlich dieselben, ne, was so Raumakustik angeht, dann kann ich dir vielleicht hier ein paar Tipps geben. Ich werde das mehr auf ein Podcast-Setup fokussieren und auch ein paar Tipps geben, wie man so einen Raum ein bisschen, wie man den Hall los wird und auch in Bezug auf das Equipment ein bisschen eingehen, wie man ohne Tausende von Euros auszugeben da zu einem guten Ergebnis kommt. Einige von euch wissen, dass ich in meiner früheren Jugend, sage ich jetzt mal, sehr viel mit Musikproduktion und Tontechnik zu tun hatte. Von daher bin ich da vorbelastet und natürlich auch ein bisschen audiophil. Ja, also so ein schlechter Klang oder eine schlechte Raumakustik stört mich einfach. Und in der letzten Folge ist es mir leider passiert, dass mir da dieser billige Audacity-Kompressor durchgegangen ist. Und dann hatte ich bloß noch das Masterfile und dann war es mir irgendwie auch egal, aber grundsätzlich sage ich mal, das Ohr ist mit und man sollte da schon drauf achten, dass man einigermaßen gute Qualität hat. Darum soll es also heute gehen. Ein bisschen ums Setup, Equipment, ne, was braucht man eigentlich, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und dann natürlich noch im zweiten Teil noch ein paar Tipps, wie ihr euren Raum quasi von der Schwimmhallenakustik befreit. So, aber zuallererst mal zu meinem Aufbau, also zu meinem Setup, meinem Equipment, was ich hier benutze. Ich glaube, jeder von euch da draußen, die schon einen Podcast haben oder Musik aufnehmen oder was auch immer, die lösen das anders. Es gibt da viele, viele Wege. Ja, ich habe, wie gesagt, seit heute das Rode NT-USB-Mikrofon. Wie man hört, klingt es sehr, sehr, sehr gut und ich muss sagen, für den Preis bin ich extrem überrascht, was das eigentlich für ein gutes Mikrofon ist, ja. Zumal es eben auch keine Schnittstelle braucht und keine spezielle Soundkarte, sondern wirklich per USB, Plug and Play, ja, geht direkt los. Großartige Qualität, kommt direkt mit so einem kleinen Tischständer, habe ich jetzt nicht benutzt, und ein Popschutz, also was sozusagen diese Spuck und P und P und Spit-Laute quasi ein bisschen schluckt, ne, damit das Membran nicht so überbeansprucht ist. Das zu dem Mikrofon. Das ganze Ding hängt an einer sogenannten Spinne. So nennt man das. Einfach mal googeln. Eine Spinne ist quasi so eine flexible Gummihalterung, wo das Mikrofon reingesteckt wird. Und das hängt dann an so einem Arm. Der Hintergrund, warum man so eine Spinne benutzt, kommt auch aus der Radiotechnik und der Tontechnik, ist, wenn man zum Beispiel jetzt bei der Aufnahme mal auf den Tisch haut, ja, so, weiß nicht, ob man das jetzt gerade so hört, oder man mal gegen das Mikrofon kommt, dann hat man ganz schnell einen Ausschlag, ja, und man hat dieses dumpfe Geräusch, wenn man gegen so ein Mikrofon kommt. Ich mache das mal kurz nach hier. Sowas hier, ja, hat man dann ganz schnell auch als Ton dann in der Spur, und das ist natürlich ärgerlich, ne? Und damit man eben diese Vibrationen und, weiß ich, wenn man gegen den Tisch kommt oder mal irgendwo rankommt, dass man das nicht drin hat, dann hängt man das eben an so einer flexiblen Spinne auf. Das Ding ist quasi fast schon so freischwebend, ja? Dann die Spinne hängt bei mir an so einem längeren Teleskoparm mit einer Tischhalterung. Das heißt, ich habe es am Schreibtisch dran und kann das frei bewegen. Hat den großen Vorteil, wenn ich es tagsüber nicht brauche, dann drehe ich das einfach zur Seite, ne? Und wenn ich eben mal wieder was aufnehme, dann drehe ich das eben entsprechend vor meinen Mund, wie ich es dann jetzt gerade brauche. Dann habe ich geschlossene Kopfhörer, ganz, ganz wichtig, auch keine In-Ear-Kopfhörer, in die Gehörgänge am besten gar nichts reinstecken, kennt ihr vom Ohrenarzt, sondern am besten wirklich geschlossene Kopfhörer mit Polstern nehmen. Hat den Hintergrund, dass man erstmal besser abhören kann. Diese USB-Mikrofone oder diese Kondensatormikrofone haben meistens auch so einen direkten Klinkeeingang an der Seite, wo man sich beim Sprechen halt direkt hört. Das macht es halt auch ein bisschen angenehmer. Und wenn ihr jetzt keine richtig geschlossenen Kopfhörer hättet, dann würde quasi der Ton, der während ihr aufnehmt, aus diesen Kopfhörern dröhnt, ins Mikrofon reingehen. Und das würde man als Störgeräusche dann später hören oder es würde einen Doppler-Effekt geben oder also so ein Störgeräusch eben. Ne? Deswegen kann ich euch nur empfehlen, unbedingt geschlossene Kopfhörer. Ne? Der zweite ist eher so ein gefühlter Vorteil ist, dass ihr natürlich auch ein sehr, sehr eigenes Gefühl und eine gute Beziehung zu eurer eigenen Stimme und der Sprechweise entwickelt, weil man sich halt einfach sehr präsent hört. Ne? Es läuft ja auch nichts anderes, außer in dem Moment jetzt zum Beispiel wirklich nur die Stimmspur. Ne? Da läuft eben nichts anderes. Den Rest macht man dann eigentlich später im Schnitt oder in der Nachbearbeitung dann. Ne? Aufnehmen tue ich mit einem MacBook Air. Das hat auch genau zwei USB-Anschlüsse, reicht mir also. Ne? Ein USB-Anschluss eben für mein Mikrofon, der zweite eben, ja, was ihr da dran habt, Handy laden oder was auch immer. Ne? Dann Kopfhörerbuchse ist auch dran. Und wie ich schon gesagt habe, bis zum letzten Mal oder bis zur letzten Folge habe ich noch mit Audacity aufgenommen. Kennen einige bestimmt, ist so eine kostenlose Open-Source-Software. Die ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber wenn man einen Mac hat, ja, hat es bei mir irgendwie auch geklingelt, kommt der GarageBand mit. Das ist so ein kostenloses Musikprogramm, was Apple quasi so mitbringt. Und damit nehme ich jetzt auch gerade auf und ich muss sagen, dass das ganze Interface und die ganze Bedienung und selbst die Nachbearbeitung um einiges komfortabler ist, auch was die Effekte angeht. Da sage ich aber später nochmal was zu. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr einen Mac habt, ne, dann auf jeden Fall nehmt euch einfach ein gutes USB-Mikrofon, vielleicht auch sogar mit dem Setup und macht's in GarageBand. Ne? Dann könnt ihr euch das Projekt quasi beispielhaft einmal abspeichern auf dem Mac und immer wenn ihr eine neue Folge aufnehmt, habt ihr quasi diese Presets, ne, dann schon parat und habt die quasi schon abgespeichert. Dann, ne, könnt ihr einfach aus der Schublade rausholen. Was die Spuren angeht, für die, die es nicht schon selber wissen, ne, ist es ganz einfach. Also ich habe im Grunde eine Stimmspur, ne, also die, was ihr jetzt hört. Und dann habe ich halt noch für den Opener, also für diese Intro-Musik, eine Spur, ne, und eine Spur halt noch für das Drop-Logo, was so zwischendurch kommt, halt die Bridge. Ne. Aufnehmen tue ich aber immer mit zwei Audiospuren. Das hat den Vorteil, dass ich dann, wenn ich mal einen Cut machen muss und ich nehme ja nicht alles an einem Stück auf, sondern eben in mehreren Teilen, dann habe ich da nochmal die Möglichkeit eben sozusagen nochmal eine Spur kurz zu kürzen und schiebt die dann meistens oben auf die Spur ran. Ne? Das heißt, in der Regel sollte so ein Podcast-Projekt eigentlich nicht mehr als 4 oder 5 Spuren haben. Ne? Je nachdem, was man da noch so reinmacht. Ich denke mal, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt noch Interviewpartner habe, dann wird sich die Anzahl der Spuren natürlich nochmal erhöhen. Ne? Aber das ist wirklich überschaubar. Und ich kann euch da GarageBand, also für die Mac-Nutzer jedenfalls, das nur ans Herz legen. Und für die Windows-Nutzer geht auch Audacity. Ne? Wenn man sich ein bisschen reinfummelt, das geht schon. Und gerade die Spuren kann man auch so sehr, ne, audiovisuell einfach so hin und her schieben. Ist eigentlich auch für Laien machbar. Da braucht man jetzt keine großartigen Vorkenntnisse haben. Und in der Regel sollte man ja sowieso, bevor man so einen Podcast dann live schiebt, immer noch mal Probe hören. Ne? Das heißt, man macht auch Testaufnahmen und checkt natürlich auch die Qualität. Ne? Und dann passt das eigentlich soweit. Was auch wichtig ist, wenn man aufnimmt, ist auch die Entfernung zum Mikrofon selbst, wenn man reinspricht. Ich bin jetzt zum Beispiel sehr nah dran an dem Mikrofon. Hat den großen Vorteil, dass die Stimme halt sehr präsent ist, ne, und der Raumklang ein bisschen in den Hintergrund geht. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich meine, probiert das aus. Nicht jeder hat direkt vor seiner Nase halt direkt das Mikrofon hängen oder bei mir halt der Popschutz. Aber die Qualität und die Kräftigkeit der Stimme kommt halt viel besser raus. Das müsst ihr ausprobieren. Die modernen Ton- und Radiostudios haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Ne? Da sind die Leute auch deutlich weiter weg. Die Räume haben aber meistens auch weniger Hintergrundgeräusche oder weniger Nachhall auch. Und da kann man sowas dann auch mit einem Kompressor oder mit anderen Nachbearbeitungseffekten, sage ich mal, dann später nochmal kompensieren. Ne? Aber in dem Fall, und da würde ich mal davon ausgehen, dass die meisten Podcaster jetzt nicht unbedingt in so einem klinisch sterilen Raum aufnehmen, ja, der jetzt von allen Störgeräuschen und Nachhalls befreit ist, kann ich euch also nur ans Herz legen, geht da auch ein bisschen näher ran. Ja, man hört das auch gerade, dass dann die Stimme eben auch sehr präsent ist. Ne? Da habe ich jetzt gerade auch die Effekte erwähnt. Da kann man ein bisschen was machen. Ne? Also ein Kompressor könnt ihr mal selber mal rumprobieren. Für die, die jetzt nicht wissen, wie ein Kompressor funktioniert, würde ich mich auf jeden Fall mal belesen, weil man kann damit eine Stimmspur auch kaputt machen. Aber ein Kompressor lohnt sich auf jeden Fall, um so eine Audiospur noch mal so ein bisschen zu normalisieren, ne, was zum Beispiel die Lautstärkeverhältnisse angeht. So ein Kompressor macht im Grunde nichts weiter, als dass er zum Beispiel die zu lauten Passagen einer Tonspur runterdrückt, ne, also komprimiert, und eventuell auch zu leisere Passagen von der Lautstärke her erhöht. Ne. Das glättet sozusagen dann die komplette Audiospur so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Es normalisiert es halt so ein bisschen mehr. Ne? Das heißt, ihr habt eigentlich so ein einheitliches Lautstärkebild gefühlt. Ne? Und kann ich also nur empfehlen, da mit dem Kompressor zu arbeiten, auch wenn jetzt euch mal ein etwas lauteres Geräusch rausrutscht oder ihr mal mit der Stimme etwas kräftiger werdet, dann sorgt der Kompressor eben dafür, dass es da abgefangen wird und reguliert es eben ein bisschen runter. Ne? Was man sonst noch machen kann, ist, wenn man jetzt, ja, ich meine, wenn ihr digitales Knacksen habt, dann ist sowieso irgendwas kaputt, da würde ich dann mal gucken. Aber ich würde mal sagen, wenn die Raumakustik soweit stimmt, ja, wie das jetzt bei mir der Fall ist, das Mikrofon und die Technik soweit in Ordnung ist, dann würde ich sagen, bis auf den Kompressor braucht ihr da eigentlich nichts. Ja. Bevor ihr sozusagen den kompletten Mix finalisiert, checkt man natürlich nochmal die Lautstärkenverhältnisse, damit jetzt beispielsweise nicht die Opener-Musik am Anfang mega laut ist, ja, und den Leuten das Trommelfell platzt. Und dann, wenn ihr anfangt zu sprechen, müssen sie halt irgendwie richtig laut aufdrehen, um euch zu verstehen. Also das muss man dann eben schon prüfen. Da würde ich aber euch empfehlen, nicht unbedingt nach den sichtbaren Ausschlägen zu gehen, ne, diese Audiowellen, die man sieht, sondern nach der sogenannten auch gefühlten Lautstärke. Ne? Das kann sich eben auch unterscheiden. Das muss jeder selbst sehen. Bei einem Podcast, finde ich auch, sollte Musik nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Es gibt ja auch Leute, die machen noch ein bisschen Hintergrundmusik rein, sondern im Vordergrund steht auch ganz klar die Stimme. Ja, kennt ihr das, wenn sich das so anhört oder man das Gefühl hat, dass man in einer Schwimmhalle hockt? Okay, das war jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber es verdeutlicht eben das Problem. Wir kommen jetzt zur Raumakustik. Dieser Nachhall, ja, dieses Verhalte, haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die sich mit Raumakustik auch nicht so auskennen und einfach nur was aufnehmen wollen, die sich wirklich mit allem Mühe geben, aber die Stimmspur ist halt verhallt. Ne? Man hat keinen trockenen Sound mehr oder so wie hier einen präsenten Stimmen, sondern man hat immer noch so einen Hall, ne, Nachhall da. Und das liegt eben an der Raumakustik. Und ihr müsst euch vorstellen, so ein Raum, ja, stellt euch einfach mal so mein Büro jetzt vor, wo ich jetzt drin sitze, ist ein rechteckiger Raum. Ja, es ist, glaube ich, na, so von der Art her, würde ich sagen, Plattenbau. Und jeder Raum hat halt glatte Wände. Ne? Der Boden ist glatt, die Decke ist glatt, alle Wände sind glatt. Dann hat man noch Fenster ohne Vorhänge am besten noch. Und ihr habt überall Reflexionsflächen. Ja, Schall, also wenn wir sprechen, ne, Schallwellen, werden ja auch über das Medium Luft übertragen. Ne? Licht ist ja auch so eine Form. Könnt euch auch einfach so einen Raum mal vorstellen mit komplett verspiegelt. Ne? Wenn ihr dann eine Lampe anmacht, das Licht strahlt halt überall hin und wird überall reflektiert und kommt an der einen oder anderen Stelle wieder genau da an, wo die Lichtquelle ist. Ne? Und das passiert auch beim Schall. Wenn ihr sprecht, breitet sich der Schall aus, reflektiert sich eben an der Wand gegenüber, ne, kommt dann zurück, bricht sich an der Wand hinter euch und geht dann ins Mikrofon rein. Ne, so ungefähr kann man es einfach bildlich mal darstellen. Ne, ansonsten einfach mal Raumakustik googeln, sich damit mal kurz beschäftigen. Und was ihr eigentlich machen müsst, ist, ihr müsst diese Reflexionsflächen einfach reduzieren. Ja. Viele Leute fangen dann sofort an, mit Noppenschaummatten den ganzen Raum zu tapezieren. Das muss man nicht machen, sondern es gibt ein paar sehr, sehr einfache Hilfsmittel oder ein paar Tricks, wie man das machen kann, ohne den Raum zu verschandeln. Ja? Nämlich Schall oder Reflexionsflächen zu minimieren, merkt man zum Beispiel auch, wenn man in einem gut möblierten Raum steht, ist die Raumakustik deutlich angenehmer. Liegt daran, dass durch die vielen unterschiedlichen Formen der Möbel dann einfach auch der Schall dort gebrochen wird, sagt man. Ne? Also was müsst ihr eigentlich tun? Für den Boden, Teppich oder Auslegware ist eine sehr, sehr gute Basis auf jeden Fall für so einen Raum. ich bin jetzt kein Fan von Teppich, aber auch ich habe hier in meinem Raum in der Mitte so einen großen Läufer liegen, der eben schon die größte Reflexionsfläche am Boden vernichtet. Vorhänge, dicke, schwere Vorhänge, ne, blickdichte Vorhänge reichen meistens auch schon aus, um die Reflexionsfläche an den Fenstern zu minimieren. Wenn ihr zum Beispiel in eurem Konferenzraum oder Besprechungsraum aufnehmt, dann habt ihr wahrscheinlich sowieso einen Beamer da und höchstwahrscheinlich auch Vorhänge. Wenn ihr, so wie wir, Rollläden draußen dran habt, dann kann man ja trotzdem innen drin Vorhänge ranmachen. Sieht ja auch nicht schlecht aus, ne, wenn man es macht. Damit habt ihr das eben auch gemacht. So, eine normale Möblierung in meinem Raum, wo ich jetzt aufnehme, steht zum Beispiel noch eine Kunstledercouch, so ein Sitzsack in der Ecke. Ne? Das sind alles sozusagen Formen und Objekte, die den Schall quasi nicht mehr reflektieren, sondern den halt schlucken, ne? Sagt man auch. Wenn die Raumakustik nach, sag ich mal, so in Sachen immer noch nicht ausreichend genug ist, dann muss man natürlich die Reflexionsflächen an den Wänden nochmal minimieren. Und das geht tatsächlich auch mit Noppenschaummatten. Jetzt bitte nicht die ganzen Wände tapezieren, sondern ihr könnt einfach, und da gibt es auch so selbstklebende Matten, Pyramiden-Noppenschaummatten, die sehen halt auch so ein bisschen designermäßig aus. Einige, die mir auf Facebook folgen, haben da vielleicht mal ein Bild gesehen von meinem Büro. Es sieht ganz stylisch aus. Und zwar habe ich die auch nicht so durchgehend an der Wand, sondern halt so, ja, ich würde mal sagen, alle 40 Zentimeter mal eine so eine Matte. Ne? Und was es eben bewirkt, ist, dass in dem Gesamtraum gesehen die Reflexionsflächen dadurch minimiert sind. Ne? Natürlich gibt es auch noch Freiflächen in so einem Raum, die soll es auch geben. Man sagt ja immer auch, ne, sonst hat man irgendwann so einen toten Raum, also so einen Raum, der nichts mehr widerhallt, der lebt irgendwie nicht mehr und es fühlt sich irgendwie auch komisch an, wenn man in so einem komplett hallisolierten Raum steht. Ja, deswegen so ein bisschen Charakter und so ein Eigenklang muss so ein Raum schon noch haben. Es geht ja auch in erster Linie nur darum, dass ihr diesen störenden Nachhall, wie man den nennt, ne, also was dann eben zurückreflektiert wird und ins Mikrofon reingeht, dass man den los wird, ne. Und wenn man jetzt auch bei meinem Podcast jetzt mal ganz genau hinhört, dann hört man auch im Hintergrund noch, dass ich in einem Raum bin, ne. Und das sollte so eine Faustregel sein, wenn ihr das optimieren wollt, dass ihr schon, sag ich mal, den gröbsten Nachhall eliminiert, aber immer noch dafür sorgt, dass ihr in einem Raum seid, ja. Alles andere ist dann, glaube ich, zu übertrieben. Und da könnt ihr euch auch einfach mal im Internet mal inspirieren lassen. Es gibt da übrigens auch für größere Räume und die Decken sind oftmals problematisch. Auch sehr schöne, stylische so Styroporplattenkonstrukte, die man so abhängt, ne? Auch in so Dreiecksformen oder was eben auch immer. Da gibt es sehr, sehr viele schöne auch ja Designermöglichkeiten, wie man so einen Raum Hall isolieren kann oder ja Schall dämmen kann, ohne jetzt den Raum halt zu einer einzigen Noppenschaumwand zu machen. Ja, das ist mit das Wichtigste. Und wenn ihr diese Voraussetzungen habt, also einen Raum habt, der einen einigermaßen trockenen Grundcharakter hat, so wie mein Raum, in dem ich jetzt bin, dann habt ihr eigentlich schon die perfekten Voraussetzungen geschaffen, um halt auch gut aufnehmen zu können und ohne irgendwelche Störgeräusche. Ich habe es schon angesprochen, gerade eben große Räume, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Deswegen müsst ihr oder solltet ihr, müssen tut ihr gar nichts, auf jeden Fall auch bei der Wahl des Raumes, wenn ihr aufnehmen wollt, immer mal schauen. Ne? Wenn ihr einen kleineren Raum zur Verfügung habt, dann nehmt lieber den, weil ihr den einfacher dämmen könnt als einen größeren Raum. Ja, weil bei einem größeren Raum müsst ihr dann halt noch mehr Noppenschaum auffahren oder schwere Multon-Vorhänge und die Decke komplett abhängen. Das wird auch sehr schnell teuer. Wenn ihr euch damit beschäftigt, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon. Deswegen im Zweifelsfall lieber einen kleineren Raum. Wenn ihr jetzt in so einem riesen Loftbüro sitzt, ja, also nur ein riesiger großer Raum, dann lohnt sich vielleicht auch die Überlegung, Raum in Raum nennt man das, zu bauen. Das heißt, ihr nehmt euch eine kleine Ecke in diesem großen Raum und baut zum Beispiel so einen halben Raum aus zwei großen Regalen, ja, macht oben drüber noch, weiß ich, eine Holzplatte und macht das ganze Ding mit einem Multon-Vorhang zu, ne, so wie man das von Musikern aus Gesangskabinen kennt. Und dann seid ihr innerhalb dieses kleinen, aber feinen Raumes dann auch schon den lästigen Nachhall los. Ne. Das könnt ihr einfach mal probieren, indem ihr eine Bettdecke nehmt, und die euch über den Kopf macht und einfach mal da sprecht, dann wisst ihr, was ich meine. Ne? Das ist derselbe Effekt. Das heißt, so Stoffe, Teppiche oder auch andere, so weiß ich, Noppenschaum macht ja nichts anderes, bricht oder schluckt eben diesen Nachhall. Ne? Da gibt's eben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich kann euch nur noch mal sagen, wenn euch das Thema Raumakustik beschäftigt oder ihr mit den Aufnahmen so nicht zufrieden seid und ihr die Tipps mal umsetzen wollt, dann googelt einfach mal ein bisschen. Es gibt sehr, sehr viele nützliche und hilfreiche Seiten im Netz, die das auch sehr einfach darstellen. Und kauft bitte nicht jetzt gleich 100 Noppenschaumplatten irgendwie bei Thomann oder bei Amazon, sondern guckt mal, dass ihr vielleicht Schritt für Schritt einfach auch mit Hinblick auf das Design auch und auch auf die Optik von dem Raum da vielleicht auf einem anderen Weg zu einem Ergebnis kommt. Ja, und wie gesagt, ihr braucht keinen toten Raum. Ihr könnt natürlich einfach Noppenschaumplatten nehmen und das alles tapezieren und dann seid ihr zum Ziel gekommen, aber schön sieht's halt auch nicht aus. So. Das war es dann auch wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch interessiert und da waren vielleicht ein paar spannende Tipps dabei und ein paar nützliche Sachen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt mich gerne auf Facebook an oder packt es irgendwie in die Kommentare. Wobei gibt es ja auch gar keine Kommentare irgendwie bei dem Podcast hier. Muss ich mir noch vielleicht noch mal was einfallen lassen. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich werde dann auch in den nächsten Folgen mal langsam mal anfangen, meine Interviewversprechen mal wahrzumachen, die ich da so angekündigt habe. Muss mir jetzt nur aktuell mal überlegen, wie ich das technisch löse. Ne? Weil wenn jemand ganz woanders sitzt, dann ist es halt eine andere Aufnahmesituation. Und das muss halt auch gut werden. Aber darüber denke ich jetzt noch nicht nach. Ich glaube, das wird gut. Ne? Deswegen bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis bald. Ciao.